Hallo und einen schönen Abend zum heutigen LoRa-Magazin. Am Mikrofon begrüßen Sie Tina Baginski und Viktor Feldmann. Die Parents for Future laden zu einer Aktion, die kommenden Freitag vor der Münchner CSU-Zentrale stattfinden wird. Mit dieser Aktion will die Organisation aufmerksam machen auf die nicht eingehaltenen Versprechen einer effektiven Klimapolitik durch die bayerische Staatsregierung. Die Parents for Future haben sich ursprünglich als Begleitung zu den Fridays for Future gebildet, organisierten aber im Laufe der Zeit eigene Aktionen.
Also anfangs haben wir einfach die Demonstrationen von Fridays for Future unterstützt. Also wir haben auch Flugblätter verteilt, eigene Flugblätter gestaltet und verteilt und E-Mails geschrieben an viele Organisationen, große Vereine, Alpenverein und alle möglichen Vereine, um zu diesen Demonstrationen aufzurufen.
Sagt Michael Kusterer, Vertreter von Parents for Future. Das Gespräch hören Sie zu Beginn unseres heutigen Magazins. An weiteren Themen haben wir heute für Sie. Nicht nur in Giesing, sondern auch in Ramersdorf sind denkmalgeschützte Häuser in Gefahr. Ausschnitte aus der gemeinsamen Kundgebung von Heimat Giesing und unser Ensemble. Zum Nachteil der bäuerlichen Bevölkerung und der Menschenrechteproteste gegen das Handelsabkommen zwischen der Europäischen Union und den Mercosur-Staaten. Hungerstreik, bewachte Universitäten und eine repressive Situation über die Demonstrationen in Athen sowie Rückblick auf den 8. März. Weitere Ausschnitte von Kundgebungen am Weltfrauentag. Und nun wünschen wir Ihnen ein interessantes LoRa-Magazin.
LoRa München auf der 92.4.
Das freie Radio in München. Vielleicht ein bisschen zu frei für den Freistaat Bayern?
P4F. Ist keine neue Schutzmaske? Richtig ausgesprochen bedeutet es Parents for Future. Und die laden ein zu einer Aktion, die kommenden Freitag vor der Münchner CSU-Zentrale stattfinden wird. Mit dieser Aktion macht die Organisation aufmerksam auf die nicht eingehaltenen Versprechen einer effektiven Klimapolitik durch die bayerische Staatsregierung, vom Ministerpräsident Markus Söder und die VertreterInnen der CSU im Bundestag und in der Bundesregierung. Beispielsweise hatte Herr Söder bereits im Juli 2020 eine Photovoltaikpflicht angekündigt, die ab 2021 für Gewerbebauten und ab 2022 für Wohngebäude gelten sollte. Doch bislang liegt noch nicht einmal ein Gesetzesentwurf vor. Nach einhelliger Meinung der Experten und Expertinnen ist das Ende letzten Jahres verabschiedete Klimaschutzgesetz damit völlig unverbindlich und daher wirkungslos. Am Telefon haben wir einen Vertreter von Parents for Future. Michael Kusterer spricht zu Beginn über die Gründungsmotivation.
Parents for Future ist entstanden im Rahmen dieser ganzen Bewegung Fridays for Future. Fridays for Future hat eine Altersgrenze, also die konzentrieren sich eben auf junge Leute bis zu 30 Jahre alt. Jetzt gibt es natürlich auch Menschen, die älter sind und die trotzdem sich für Klimaschutz engagieren wollen und die können das zum Beispiel eben bei Parents for Future tun. Also es ist auch nicht so, dass man selber Kinder haben muss, um bei uns mitmachen zu können. Also wir sind offen für alle Leute, die sich für Klimaschutz engagieren wollen.
Das heißt aber auch, wer dann irgendwie rauswächst aus dem Fridays for Future, der steigt dann bei Ihnen an.
Könnte zum Beispiel so sein. Ist jetzt ehrlich gesagt noch nicht vorgekommen, aber so lange gibt es uns ja auch noch nicht, aber wäre auch ein Weg, ja.
Nun brachte ja Fridays for Future in der Vergangenheit sehr viele Leute auf die Straße, zu Kundgebungen, zu Demonstrationen. Was hat denn in diesem Zusammenhang Parents for Future organisiert?
Also anfangs haben wir einfach die Demonstrationen von Fridays for Future unterstützt. Also wir haben auch Flugblätter verteilt, eigene Flugblätter gestaltet und verteilt und E-Mails geschrieben an viele Organisationen, große Vereine, Alpenverein und alle möglichen Vereine, um zu diesen Demonstrationen aufzurufen und haben das natürlich in unserer Eigenschaft als die Generation der nicht mehr ganz jungen Leute oder der Mitte der Gesellschaft in dieser Rolle natürlich auch Menschen ansprechen können, die dafür direkter ansprechbar waren dann von uns. Aber wir haben auch im Juli 2019 eine eigene Demonstration gemacht, zusätzlich zu den Demonstrationen von Fridays for Future, weil wir gesagt haben, die Demos von Fridays waren ja oft so freitags, mittags rum, wo halt viele Menschen bei der Arbeit sind und nicht teilnehmen können. Und wir haben dann eine gemacht an einem Sonntag im Juli 2019, die sehr erfolgreich war mit 11.000 Teilnehmern.
In München?
In München am Odeonsplatz, ja. Munich for Future haben wir die genannt. Zunehmend wandelt sich auch diese ganze For-Future-Bewegung und auch das, was wir als Parents tun und fokussieren uns nicht mehr so stark nur auf Demonstrationen. Also wir waren auch bei der Hauptversammlung der Siemens AG und der Joe Käser hat ja mal gesagt, diese Bewegung muss sich mal von einer Protestbewegung zu einer Lösungsbewegung wandeln und das ist auch der Fall. Also wir haben sehr viele Projekte, die sich ganz konkret mit Lösungen beschäftigen, also Ausbau der erneuerbaren Energien zu unterstützen. Also es gibt heute zum Beispiel den sogenannten Wattbewerb momentan, wo Städte einen Wettbewerb eingehen und versuchen, die installierte Photovoltaikleistung zu verdoppeln und die Stadt, die es am schnellsten schafft, gewinnt eben den Wettbewerb. Wir haben Lobbygespräche mit Politikerinnen und Politikern. Wir arbeiten an sehr vielen interessanten Projekten, aber machen auch Demonstrationen und am 19.03. wird eben wieder eine Demonstration stattfinden, direkt vor der CSU-Zentrale, weil wir der Meinung sind, dass die CSU vielleicht von Klimaschutz redet, aber nicht wirklich umsetzt.
Aber hätten Sie dann sehr eng mit anderen Nichtregierungsorganisationen zusammen?
Ja, also wir auf alle Fälle mit anderen Umweltorganisationen. Das ist dann immer projektbezogen. Wichtig sind für uns natürlich auch die Scientists for Future, also die Wissenschaftler in dieser For Future-Bewegung. Denn der ganze Kampf gegen den Klimawandel ist ja nichts denkbar ohne die wissenschaftlichen Fakten. Also das geht ja letzten Endes von der Wissenschaft aus. Ohne die wüssten wir ja gar nicht, welches Problem wir hier haben und wie dringend es auch schon ist. Also das heißt, die Fakten kommen von wissenschaftlicher Seite und ansonsten ist die Zusammenarbeit eben ja projektbezogen, würde ich es jetzt einfach mal nennen.
Sie haben es ja schon angesprochen, kommenden Freitag gibt es eine Demonstration, gibt es Kundgebungen von Ihnen. Wann ist diese Aktion geplant und wo?
Also ganz wichtig ist, wir haben ja leider diese ganze Corona-Problematik, wir müssen uns alle damit herumschlagen, sage ich jetzt mal. Und das bedeutet bei so einer Demonstration, dass wir nicht einfach beliebig viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer jetzt hier öffentlich einladen können. Wir müssen die Teilnehmerzahl kontrollieren und dazu müssten bitte diejenigen, die teilnehmen möchten, worüber wir uns natürlich sehr freuen würden, in eine WhatsApp-Gruppe eintragen und die WhatsApp-Gruppe ist zu finden auf unserer Webseite. Also wenn man eingibt auf der Suchmaschine im Internet Parents for Future München oder auf unserer Facebook-Seite, die auch in Facebook leicht zu finden ist, dann findet man die Veranstaltung am kommenden Freitag vor der CSU-Zentrale und dort steht dann auch die WhatsApp-Gruppe, in die man sich dann bitte eintragen möge. Sonst können wir halt überhaupt nicht mehr einschätzen, wenn dann plötzlich irgendwie 1000 Leute kommen, dann wird es dort einfach zu eng. Aber momentan haben wir auf jeden Fall noch Platz. Also momentan würden wir uns sehr freuen, wenn noch mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich anmelden. Und also ich glaube, es ist gerade die CSU-Zentrale ist da genau der richtige Ort, dem Herrn Söder und der CSU dort sehr deutlich die Meinung sagen.
Soweit Michael Kusterer, Vertreter von Parents for Future, über die kommenden Freitag stattfindende Aktion vor der CSU-Filiale in der Misswan der Rohestraße. Näheres finden Sie auf der Webseite der Organisation. Es ist jetzt 18.08 Uhr und 25 Sekunden. Zeit für die Lora Nachrichten.
Die Nachrichten bei Lora München.
Die Themen im Überblick. Jedes zweite große Unternehmen ohne eigenständigen Personalvorstand. IG Metall fordert Verhandlungsangebot. VW, Stellenstreichung vereinbart. Seeleute bangen um Jobs. Katastrophenschutz an US-Grenze mobilisiert. Kommen in Bolivien die höchsten Putschverantwortlichen vor Gericht? Unter den 677 größten deutschen Unternehmen, die mindestens 2000 Menschen beschäftigen und im Aufsichtsrat mitbestimmt sind, haben mehr als die Hälfte keinen eigenen ständigen Personalvorstand. Bei knapp 31% dieser Großunternehmen sei die Zuständigkeit für Mitarbeitende und auf der obersten Führungsebene überhaupt nicht explizit personell verankert. In diesen Vorständen verantwortete also niemand direkt und ausschließlich strategische Schlüsselthemen wie Führung und Zusammenarbeit, Qualifizierung oder Fachkräftesicherung. Zu diesen Ergebnissen kommt eine neue Studie des Instituts für Mitbestimmung und Unternehmensführung der Hans-Böckler-Stiftung. Die Untersuchung zeige auch, dass eigenständige Personalvorstände bei deutschen Tochterunternehmen ausländischer Muttergesellschaften besonders selten sind. Dagegen verfügen Unternehmen, die eine starke Mitbestimmung nach dem Montan-Mitbestimmungsgesetz haben, immer über einen eigenständigen Personalvorstand, die oder der als Arbeitsdirektorin nach dem Modell der Montan-Mitbestimmung zudem besondere Kompetenzen besitzt. Schließlich sei der Anteil von Frauen unter den Personalverantwortlichen auf der obersten Führungsebene deutlich höher, wenn es eine eigenständige Vorstandsposition für Personal gibt.
Unmittelbar vor der nächsten Verhandlungsrunde im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie hat IG Metall-Chef Jörg Hoffmann ein verhandlungsfähiges Angebot seitens der Unternehmer verlangt. Wir wollen bis Ostern zu einem Ergebnis kommen, sagte Hoffmann. Allerdings müssten die Unternehmen jetzt endlich mal ein Angebot vorlegen. 0,0 ist keine Verhandlungsbasis. Am heutigen Montag wird in Düsseldorf erstmalig in der fünften Verhandlungsrunde gesprochen. Das Tarifgebiet Nordrhein-Westfalen gilt als möglicher Pilotbezirk für eine Einigung, die dann auch in den anderen Gebieten übernommen werden könnte. Die Gewerkschaft fordert für die bundesweit rund 3,8 Millionen Beschäftigten 4% mehr Lohn. In ausgewählten Betrieben auch in Form von Lohnausgleich bei einer auf 4 Tage abgesenkten Arbeitszeit. Die Gegenseite hat in den regional geführten Verhandlungen bislang Lohnerhöhungen frühestens für das Jahr 2022 in Aussicht gestellt, inklusive Tariföffnungsklauseln wohlgemerkt.
Volkswagen hat sich mit dem Betriebsrat des Autobauers auf weitere Schritte zu Stellenstreichungen geeinigt. Demnach werden bestehende Angebote zur Altersteilzeit nun auch für den Jahrgang 1964 geöffnet. Zudem sollen ältere Beschäftigten neue Angebote für einen Vorruhestand unterbreitet werden. Das teilte die Volkswagen AG am Sonntag in Wolfsburg mit. Wie viele Stellen auf diese Weise gekürzt werden, hängt demnach davon ab, wie viele Beschäftigte die sogenannten Offerten zum Jobverlust letztendlich annehmen.
Die wegen der Corona-Krise seit Monaten in Hamburg festsitzenden Seeleute aus dem Pazifikstaat Kiribati haben ihre Regierung aufgefordert, den Umgang mit der Pandemie zu ändern. Wir sind sehr in Sorge, ob wir künftig wieder Arbeit bekommen, sagte Kapitän Tekemau Kirau in Hamburg am Samstag gegenüber dpa. Kiribati gilt als eines der wenigen Corona-freien Länder. Der Inselstaat hatte seine Grenzen allerdings auch für eigene Landsleute geschlossen, um ein Einschleppen des Coronavirus zu verhindern. Das führte dazu, dass die Seeleute von den Hamburger Reedereien von Australien aus in die Handelsstadt geflogen wurden und auf eine Rückkehr in ihre Heimat warten.
Angesichts steigender Zahlen von Flüchtlingen an der US-Grenze zu Mexiko hat die Regierung in Washington die Katastrophenschutzbehörde FEMA mobilisiert. Sie soll in den kommenden 90 Tagen bei der Aufnahme, Unterbringung und Weiterleitung unbegleiteter Kinder helfen, wie das Heimatschutzministerium am Samstag mitteilte. Unter anderem müssten die Kapazitäten für eine angemessene Unterbringung der Minderjährigen erweitert werden. US-Medien berichteten seit Tagen von einer Zuspitzung der Situation an der Grenze. In den USA ist vorgeschrieben, dass unbegleitete Minderjährige spätestens nach 72 Stunden von der Grenzpolizei an Behörden des Gesundheitsministeriums übergeben werden. Übereinstimmenden Berichten zufolge blieben Kinder und Jugendliche derzeit jedoch durchschnittlich 107 Stunden in Verwahrung der Grenzbehörden.
Die Staatsanwaltschaft von Bolivien hat Haftbefehle gegen die ehemalige de facto Präsidentin Jeanine Añez und ihre Minister Arturo Murillo, Yerko Núñez, Álvaro Coimbra, Fernando López und Rodrigo Guzmán erlassen. Damit erreicht die strafrechtliche Verfolgung des Staatsstreiks vom September 2019 auch die höchsten Positionen. Dies berichtet heute das Lateinamerika-Portal America 21. Laut der Anklageschrift, die in den sozialen Netzwerken kursiert, gibt es ausreichende Hinweise für die mutmaßliche Beteiligung der Beschuldigten an den Verbrechen des Terrorismus, des Aufruhrs und der Verschwörung. Añez selbst und 3 ihrer ehemaligen Minister sind bereits festgenommen worden. Die aktuellen Haftbefehle gegen Añez und ihre ehemaligen Minister werden mit der hohen Fluchtgefahr und der Gefahr der Behinderung der Justiz begründet, dass für sie einfach ist, das Land zu verlassen. Die beiden ehemaligen Minister des für Inneres und Verteidigung, Arturo Murillo und Luis Fernando López, hatten sich direkt nach dem Wahlsieg der MAS im Oktober 2020 in die USA abgesetzt. Beide sollen wegen des Massakers an protestierenden Zivilisten in Senkata zur Verantwortung gezogen werden, so Amerika 21. Und das waren die Nachrichten bei Radio Lora.
Werbung bei Lora.
Massive Tracks ist der Online-Shop für GEMA-freie Musik. Bei Musik von Massive Tracks fallen keine GEMA-Gebühren an. Anwendungsgebiete sind zum Beispiel Telefon-Warteschleifen-Musik, Webseiten, Hintergrundmusik, Werbe-CDs, Multimedia-Anwendungen und. Die Musik kann über die Website gekauft und sofort heruntergeladen werden. Mehr Infos unter www.massivetracks.net. Nochmal, www.massivetracks.net oder Telefon 0821 317 1001. 0821 317 1001. Massive Tracks.
Der Bund für Geistesfreiheit München vertritt die Interessen von konfessionsfreien Humanisten und Atheistinnen in der Stadt. Unsere Themen sind die Entflechtung von Kirche und Staat sowie die Verteidigung der Bürger- und Menschenrechte. Aktuell klagen wir gegen den Kreuzerlass von Ministerpräsident Söder und das Bayerische Polizeiaufgabengesetz. Wenn Sie uns unterstützen möchten, dann melden Sie sich unter 775988, noch einmal 775988 oder unter info@bfg-münchen.de.
Als Gast nicht einer von vielen,
sondern Teil einer Kinofamilie.
Die Filme nicht beliebig,
sondern bewusst ausgewählt.
Der Besuch nicht nur zum Zeitvertreib,
sondern ein Erlebnis, das bleibt.
Der Rio Filmpalast in der Rosenheimer Straße 46. Kino, wie es sein soll.
Skandal, Asylrecht weiter ausgehöhlt.
Nein, Müller, das geht nicht. Schreiben Sie, prima, Regierung geht gegen Armutszuwanderung vor.
Sie lügen wie gedruckt. Wir drucken, wie Sie lügen. Tageszeitung Junge Welt. Jetzt neu am Kiosk.
Ein breites Bündnis von Nichtregierungsorganisationen und Initiativen protestiert heute vor der brasilianischen Botschaft in Berlin gegen das geplante Handelsabkommen der EU mit den südamerikanischen Mercosur-Staaten. 4 Tage vor dem globalen Klimastreik am kommenden Freitag machen die Organisationen damit auf die fatalen Auswirkungen aufmerksam, die das Abkommen auf das globale Klima sowie auf die Umwelt- und Menschenrechte hätte. Bauernvertreter und Vertreterinnen fahren zudem mit dem Trecker und Sojaschrotsäcken vor, um die Folgen der Futtermittelimporte in den Anbauländern und in Europa für Menschen und Umwelt zu verdeutlichen. Das EU-Mercosur-Abkommen werde die Menschenrechtslage in Brasilien noch weiter verschlechtern. Besonders betroffen wären Indigene und Kleinbauern, die durch die Regierung Bolsonaro vertrieben werden, um Platz für Sojaanbau und Rohstoffausbeutung zu schaffen, sagt Sven Hilbig, Referent für Handelspolitik bei Brot für die Welt. Wir haben mit ihm gesprochen.
Der Mercosur besteht aus 4 Staaten, Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay. 4 Staaten im südlichen Lateinamerika.
Da geht es jetzt um dieses Handelsabkommen mit der Europäischen Union. Ist dieses Handelsabkommen schon ratifiziert?
Nein, das Handelsabkommen ist noch nicht ratifiziert. Der Vertrag wurde ausgehandelt, der Vertragstext liegt vor. Die Ratifizierung steht noch aus und von daher gibt es auch noch Möglichkeiten, dieses Abkommen zu stoppen.
Was sind denn die zentralen Schwerpunkte dieses Abkommens?
Die zentralen Schwerpunkte des Abkommens sind zum einen, dass der südamerikanische Markt sich öffnet für Industrieprodukte aus der EU. Und gleichzeitig öffnet die Europäische Union ihren Markt für Agrarprodukte, Soja, Rindfleisch aus den Mercosur-Staaten. Und gleichzeitig hat die EU auch Interesse, Mineralien, vor allen Dingen Erz aus den Mercosur-Staaten zu importieren, um hier Autos oder andere Industrieprodukte herzustellen.
Wer profitiert denn von diesen Abkommen am meisten?
Von dem Abkommen profitieren zum einen die Großgrundbesitzer in Brasilien, die weiter ihre industrielle Landwirtschaft noch stärker ausbauen können Und das geht unter anderem auf Kosten des Regenwalds im Amazonas. Und natürlich auch hier Automobilindustrie in Europa oder andere Industrien, die diese Erze zum Beispiel günstiger einkaufen können, um deswegen auch die Produkte, Industrieprodukte herzustellen, die sie dann wiederum zu verbesserten Bedingungen in Lateinamerika, in die Mercosur-Staaten absetzen können.
Das Ganze geht ja durch zulasten der bäuerlichen Bevölkerung und der Arbeitnehmer.
Das geht zum einen zu Lasten der Kleinbauern dort in Mercosur-Staaten, auch zu Lasten der Indigenen, die von denen ja ganz viel in Amazonien leben und natürlich während deren Lebensraum zerstört wird, weil immer noch neue Sojafelder angebaut werden oder weil mehr Erz rausgeholt wird und deswegen der Wald gerodet wird, dann geht das zu deren Lasten. Und es geht aber auch zum Teil auch zu Lasten der kleinbäuerlichen Landwirtschaft hier, weil sie in Konkurrenz stehen mit den sehr billigen Produkten, industriell hergestellten Produkten in den Mercosur-Staaten.
Das Thema Lieferketten ist ja momentan sehr stark in der Diskussion. Wie sieht es denn, was die Lieferketten betrifft, im Zusammenhang mit diesem Mercosur-Abkommen aus?
Ja, es gibt in diesem Mercosur-Abkommen keine verbindliche Regelung für eine menschenrechtliche oder ökologische Lieferkette. Daran fehlt es gerade. Es gibt eine Menschenrechtsklausel in diesem Abkommen, die leider nicht angewandt wird und das schon seit Jahrzehnten vor der Europäischen Union. Und es gibt ein sogenanntes Nachhaltigkeitskapitel, das grundsätzlich Arbeitnehmerrechte und Umwelt schützen sollen. Das Problem ist, dieses Nachhaltigkeitskapitel ist zwar verbindlich, führt aber im Falle einer Verletzung durch die Mercosur-Staaten zu keinerlei Konsequenzen.
Obwohl die Vereinten Nationen das durchaus kritisieren.
Das wird von den Vereinten Nationen, das wird von vielen Menschenrechtsorganisationen, das wird von Partnern von Brot für die Welt ja seit Jahren bzw. Jahrzehnten kritisiert. Die Verhandlungen laufen jetzt ja seit 22 Jahren. Das ändert aber nichts daran, dass die EU nun einen Vertrag vorgelegt hat, in dem eben gerade dieses Nachhaltigkeitskapitel nach wie vor nicht sanktionierbar ist. Und deswegen steht ja auch gerade dieses Abkommen und mit den entsprechenden Auswirkungen auch gerade auf den Regenwald so stark in der Kritik.
Gibt es denn eine Möglichkeit, in dieses ausformulierte Abkommen noch einzugreifen?
Ja, zunächst müsste das Abkommen, so wie es jetzt vorliegt, gestoppt werden. Und dann müssten ganz starke Nachbesserungen stattfinden. Unter anderem müsste das Nachhaltigkeitskapitel sanktionierbar gemacht werden. Das würde aber an sich noch nicht alle Probleme beseitigen. Denn eins der Probleme besteht tatsächlich darin, dass die, sag ich mal, ungleichen Austauschbeziehungen, dass also die Mercosur-Staaten vornehmlich Rohstoffe exportieren, sei es landwirtschaftliche oder mineralische Rohstoffe, und im gleichen Zuge verstärkt Industrieprodukte importieren, führt natürlich dazu, dass das wirtschaftliche Ungleichgewicht, das ohnehin zwischen den Mercosur-Staaten der EU besteht, weiter forciert wird. Das Deutsche Institut für Entwicklungspolitik sprach auch schon von einer Deindustrialisierung der Mercosur-Staaten. Da müsste also sehr viel an diesem EU-Mercosur-Abkommen nachgebessert werden. Da müsste im Endeffekt ein ganz neues Handelsabkommen aufgesetzt werden, was tatsächlich fair und für beide Seiten auch nachhaltig ist. Und zwar auch ökonomisch nachhaltig ist.
Sie versuchen ja Druck auszuüben. Deshalb kam es heute in Berlin zu einem Protest vor der brasilianischen Botschaft. Wie ist denn dieser Protest abgelaufen?
Na, dieser Protest ist erfolgreich und friedlich abgelaufen. Es ist so, dass wir in den letzten Jahren ein bundesweites Netzwerk von über 60 Organisationen, Umweltverbänden, entwicklungspolitischen Organisationen, Menschenrechtsorganisationen aufgebaut haben, und mit denen zusammen haben wir heute vor der brasilianischen Botschaft demonstriert. Es war aber auch nicht die einzige Aktion, sondern parallel dazu gab es eine Pressekonferenz unseres europäischen Netzwerkes, weil es gibt seit heute auch eine europaweite Website zu unserer Forderung Stopp EU-Mercosur, und es gab auch eine breite Erklärung von europäischen und südamerikanischen zivilgesellschaftlichen Organisationen, über 450 an der Zahl, die eine gemeinsame Erklärung heute auch verabschiedet haben. Die haben wir von Brot für die Welt auch mit unterzeichnet. Insofern war es tatsächlich heute eine konzertierte Aktion, sowohl hier in Berlin, Brüssel, virtuell natürlich in Zeiten von Corona, aber auch im Verbund mit südamerikanischen zivilgesellschaftlichen Organisationen.
Sind weitere Aktionen geplant?
Ja, das war selbstverständlich nur ein Zwischenschritt, und wir planen weitere Aktionen. Die Website, die europaweite Website, hilft uns natürlich auch weiter zu mobilisieren hinein in das Europäische Parlament, die natürlich eine ganz wichtige Rolle spielen. Sie müssen ja im Endeffekt diesem Abkommen noch zustimmen. Aber auch in Südamerika stärken wir gerade unsere Partner und machen auch dort sowohl Öffentlichkeits- als auch Lobbyarbeit.
Soweit Sven Hilbig, Referent für Handelspolitik bei Brot für die Welt, über die heutige Protestaktion gegen das geplante Abkommen zwischen der Europäischen Union und den südamerikanischen Mercosur-Staaten.
Ein angenehmer Spätwinterabend in Obergiesing. Nach der Winterpause lud das Bündnis Heimat Giesing wieder ein zu einer Kundgebung vor dem abgerissenen Uhrmacherhäusel in der oberen Grasstraße. Zu Beginn gab es Informationen über den neuesten Stand der Dinge. Anschließend sprach ein Vertreter der Initiative Unser Ensemble über das Vorhaben einer Nachverdichtung in einem denkmalgeschützten Ensemble in Ramersdorf rund um den Löhleplatz. Vorerst gibt Dr. Udo Schisken die aktuellen News zum Stand der Auseinandersetzungen um den Abriss, der momentan meist die Anwälte betrifft.
Im Herbst noch war ja der Beschluss, den wir durchsetzen konnten über den Stadtrat, dass ein Bebauungsplan erstellt wird. Der ist dann durchgegangen. Dazu hat es dann den Aufstellungsbeschluss gegeben. Und dagegen wiederum ist dann Klage eingereicht worden von dem Investor. Das ist ein ganz normales rechtliches Prozedere. Es ist noch nichts abgeschlossen, die Verfahren laufen. Wir werden sehen, was dabei herauskommt. Es hat dann noch einen größeren Artikel gegeben von einem Studenten der Journalistenschule, einen Herr Heinsch, 10 Seiten in Muckbook. Das kann auch jeder lesen. Das ist also ganz objektiv über die ganze Geschichte vom Uhrmacherhäusel berichtet worden. Dann hatten wir noch eine Masterarbeit, also wir sind jetzt sozusagen auch in der akademischen Welt verankert, von einer Studentin aus Innsbruck, die auch über die Situation hier in Obergiesing berichtet hat, also Wohnproblematik, Mietenproblematik und so weiter. Und da ist das Uhrmacherhäusel natürlich auch erwähnt als ein Beispiel, wie Gentrifizierung versucht wird voranzubringen. Ganz interessant ist dann am 5. Februar im Landtag eine Diskussion gewesen. Ein Josef Schmidt von der CSU hat einen Änderungsantrag des Bayerischen Denkmalgesetzes initiiert, und zwar, dass das Bußgeld, was bisher auf 200.000 Euro begrenzt ist, anders wiederum das Uhrmacherhäusel, weil 200.000 Euro Bußgeld, das bringt keinen Investor um, wenn er alle Pläne durchsetzen kann. Der hat diesen Antrag so formuliert, dass das jetzt auf das 20-fache erhöht werden soll, auf 5 Millionen Euro Bußgeld maximal. Daraufhin gab es eine Debatte im Landtag. Die verschiedenen Parteien haben das also zum Teil begrüßt, also die erste Hälfte, aber dann zum zweiten Teil moniert, dass es bei weitem nicht ausreichend ist, um solchen kriminellen Aktivitäten ein Ende zu setzen. Das geht von den Vorstellungen, dass man einen Straftatbestand daraus machen muss mit maximal 2 Jahre Haft. Auf der einen Seite, und auf der anderen Seite geht es dahin, dass die Bezuschussungen von den Kommunen und vom Land für Wiederaufbau und Erhalt von Denkmälern bei weitem nicht ausreicht und diese Mittel viel zu knapp sind, um Denkmäler wirklich zu retten und sie nicht vergammeln zu lassen und sie letztendlich abzureißen. Etwas pikant an der Sache ist, dieser Herr Schmidt zwar für diese 5 Millionen eingesetzt hat, aber auf der anderen Seite gesagt hat, ja, wenn es jetzt schon abgerissen ist, also dann denken wir doch lieber an den Wohnungsbau und an den Wohnungsmarkt, dann kann man es ja auch wieder ordentlich hoch aufbauen. Also so geht es nicht. Darum, wie gesagt, ist es wichtig und notwendig, dass wir hier immer wieder auftauchen und immer wieder unsere Meinung sagen. So können wir Denkmalschutz nicht machen und so können wir auch ein lebenswertes und ein sozial intaktes München nicht aufrechterhalten.
Soweit also der Stand der Dinge zu Auseinandersetzungen um den Abriss des Uhrmacherhäusels in der oberen Grasstraße. Nun zu der Situation in Ramersdorf. Der Wohnungsverein München 1899 will dort mit Abriss und Neubau stark in das Gebiet zwischen Löhleplatz und Führichstraße eingreifen. Das Ensemble der Wohnanlage im Löhleplatz zwischen 1907 und 1926 errichtet, stellt ein Beispiel des genossenschaftlichen Wohnungsbaus in München dar. Die Bebauung, vom Ersten Weltkrieg unterbrochen, erfolgte durch den Verein für Verbesserung der Wohnungsverhältnisse in München. Das Ensemble gilt als Musterbeispiel malerischen Städtebaus, ausgerichtet auf die Kirche als Blickziel. Erst gibt es eine kurze Einführung ins Thema. Ausführlicher geht dann Guenot in unser Ensemble auf das Thema ein.
Mein Name ist Gabriele Hager-Deligianis. Wir sind also praktisch die Aktionsgemeinschaft vom Löhleplatz. Ich bin seit 2012 im Wohnungsverein, im gemeinnützigen Wohnungsverein 1899 e.V. Und wir haben jetzt praktisch, seit über einem Jahr haben wir die Information bekommen, eben von dem gigantischen Bauvorhaben. Und der erste Schritt war natürlich, dass wir uns als Nachbarschaft ein bisschen zusammengetan haben und haben als erstes mal am Denkmalamt dann eine Einreichung gemacht und angefragt, ob denn das Ensemble nicht erweitert werden kann. Es ist eben gerade dieser Teil, der ungeschützt ist. Es ist aber eigentlich, die gehört das zusammen. Das ist praktisch in verschiedenen Stufen, ist das Outworking. Das erste war praktisch um 20. Jahrhundert. Am Löhleplatz. Der Grund, warum sie es abreißen wollen, war halt, dass sich das nicht rentiert, die wieder zu sanieren. Aber die sind eigentlich in einem Top-Zustand für das, dass sie so alt sind.
Guillaume Genot ist mein Name. Ich wohne auch am Löhleplatz in der Weißkopfstraße. Löhleplatz ist was ganz Besonderes. Das ist ein Ensemble, das ist also in der Bayerischen Denkmalliste eingetragen. Als Ensemble, die Gruppe von Gebäuden ist insgesamt ein Denkmal. Also man nennt das Ensemble. Es wurde in den Jahren 1907 bis 1926 gebaut. Es ist sehr vielfältig. Von den vierstöckigen Gebäuden auf der Rosamühlstraße geht runter bis einstöckige Gebäude, Reihenhäuser eigentlich in der Weißkopfstraße. Sehr abwechslungsreich, viele Gauben, viele Farben, manchmal asymmetrisch, manchmal symmetrisch. Also sehr spannende Viertel, wurde von dem Architekt Johann Mund errichtet und dann in den 30er Jahren erweitert in der Führichstraße und in der Weißkopfstraße. Auch ganz schöne Reihenhäuser. Das ganze Drama ist nur, der ältere Teil ist geschützt von dem Denkmalschutz und nicht das 30er Teil, die aber ganz eindeutig zu der Siedlung gehört. Dann kam diese Nachricht, dass der Wohnungsverein, der eigentlich ursprünglich das gebaut haben, Anfang des Jahrhunderts, alles, was nicht aus dem Geschütz abreißen möchte, mit 5 Stöcke da aufbauen und Tiefgarage noch dazu. Das würde die ganze Siedlung zerstören, also von der Optik, von der Ästhetik, aber auch gleichzeitig von der Bausubstanz, weil das sind 1900 Art Häuser, die werden keine Tiefgarage ertragen, wo das Grundwasser modifiziert wird. Ja, dank Anwohner in der Führichstraße haben wir das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege kontaktiert und informiert über das Bauvorhaben. Die haben das angeschaut, die waren vor Ort im Herbst und gesagt, ja, das müssen wir uns näher anschauen. Wir verstehen nicht, warum. Es ist nicht nachqualifiziert, diese Häuser. Wir müssen das genau prüfen. In der gleichen Zeit kam die Bauvoranfrage von dem Wohnungsverein und die wurde relativ schnell zurückgestellt. Erstmal für maximal 2 Jahre. Das ist gesetzlich vorgesehen, die Zeit für das Landesamt, um das zu prüfen. Und seitdem, jetzt läuft die Prüfung und seitdem sind wir auch sehr und informieren wir das Projekt. Was ist jetzt der Stand? Der Stand ist, dass wir bis jetzt viel Unterstützung zusammen bekommen dürften. Als letztes gab es eine große Begehung letzte Woche von der Generalkonservator, der Herr Pfeil von dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege, zusammen mit der Herr Brandekemper, der ist Mitglied in dem Landesdenkmalrat. Sie haben sich das angeschaut und waren eigentlich sehr angetan von der Siedlung. Sie gesagt, es ist wirklich typisch München. Das ist eine Traditioninsel von München. Das müssen wir eigentlich bewahren. Jetzt läuft die Prüfung weiter, weil es ist sehr aufwendig und wird in einer der nächsten Sitzungen in dem Landesdenkmalrat vorgestellt. Am Ende wird ein Vorschlag von dem Bayerischen Landesamt gemacht, aber die Entscheidung trifft das Landesdenkmalrat und da kann man nur hoffen, dass es beschlossen wird.
Guillaume Genot von unser Ensemble war das über den Widerstand gegen die geplanten Abriss- und Baumaßnahmen um den Löhleplatz in Ramersdorf. Zum Schluss hören wir noch Elke Wendrich zum Denkmal Netz Bayern. Sie referierte über Grundsätzliches zu diesem leidigen Thema.
Und wieder sind es Bürger, die aufstehen, nachhaken, recherchieren, Denkmalschutz einfordern oder einfach nur den Erhalt bezahlbarer Wohnungen und Ressourcenschonung. Wo ist die Stadtplanung, die Ausstellungen konzipiert über Nachhaltigkeit? Bei genauem Hinsehen sind diese Rathausausstellungen der letzten Jahre Lobhudeleien zu traurigen Ergebnissen. Die Ausstellung hoch hinaus im Plantreff und die manipulierenden 3 Veranstaltungen zum selben Thema, die Hochhausstudie, die bereits Anwendung findet, bevor sie öffentlich diskutiert und vom Stadtrat beschlossen wurde. Deren Tragweite bisher von wenigen erfasst wird. Sie alle zeigen, es ist wieder an der Zeit, mit Karl Glühspieß zu sagen, München nicht wie geplant. Denn normalerweise läuft die Sache ja nicht so offensichtlich schief wie hier beim Uhrmacherhäusl. Normalerweise wird der Abbruch fein säuberlich über den Schreibtisch eingefädelt, unsichtbar für die Betroffenen, und dann wird höchst legal weggeschoben. Es beginnt mit Bauvoranfragen, Nichteintragungen in die Denkmalliste, manchmal auch Austragen aus eben dieser. Die Bezeichnung erhaltenswerte Bausubstanz scheint in München gar vollkommen unbekannt. Ein Versagen auf allen Ebenen, um Architekten und Investoren Arbeit und Geld zu verschaffen und uns noch unbezahlbare Wohnungen. Selbst gut klingende Ansätze wie die kürzliche Verzwanzigfachung des möglichen Bußgeldes im Landtag für den illegalen Abbruch von Denkmälern scheint mir ungeeignet für den Schutz unserer Baukultur. Bereits jetzt besteht nach § 17 Absatz 4 im Ordnungswidrigkeitsgesetz die Möglichkeit, bei der Bemessung der Geldbuße den wirtschaftlichen Vorteil des Täters abzuschöpfen. Dabei kann auch die Obergrenze des gesetzlichen Bußgeldrahmens überschritten werden. Ein Mehrwert der Neuerung ist daher nicht wirklich erkennbar. Eine qualitative Änderung wäre die Einführung eines Straftatbestandes. Bei der ersten Lesung zu dieser Gesetzesänderung sollten wir deshalb genau hinhören, wenn der Landtagsabgeordnete Josef Schmid ab Minute 4:56 sagt, wenn es dann weg ist, stellen sich auch die Fragen, ob man nicht dann tatsächlich besser auch die Wohnungen baut, statt ein oder zwei Wohnungen, dann sieben oder acht. Das tut den entsprechenden Märkten gut. Diese zwei Sätze zeigen, dass die Politik vom Kampf um das Uhrmacherhäusl nichts, aber rein gar nichts verstanden hat. Wird ein illegales, strafbares Ansinnen eines Investors allein dadurch, dass es ein Ansinnen der Stadt oder einer Gemeinde wird, legal? Mitnichten. Im Gegenteil, damit spekuliert die öffentliche Hand wie ein Investor mit unseren Denkmälern, die sie vorgibt, zu schützen. Diese zwei Sätze zeigen, dass Verwaltung und Politik immer noch nicht begriffen haben, dass sie Teil dieses Werte- und Kulturverfalls sind. Liebe Giesinger, liebe Rammersdorfer, eure Anliegen sind keine Einzelfälle, sie sind strukturell. Dass wir Bürger ehrenamtlich, also unentgeltlich, aber fast hauptberuflich für den Denkmalschutz kämpfen, ist blamabel und muss sich ändern.
Sagt Elke Wendrich vom Denkmalnetz Bayern über das Problem Denkmalschutz und Nachverdichtung. Sie hörten Mitschnitte der Aktion von dem Uhrmacherhäusl in Obergiesing. Mehr Informationen gibt's auf den Webseiten Heimatgiesing und unser-ensemble.de.
Lora München, das freie Radio.
Sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Auf der UKW-Frequenz 92,4. Und fast rund um die Uhr auf DAB+.
Seit dem 8. Januar ist in Griechenland der Gefangene Dimitris Koufontinas im Hungerstreik. Mittlerweile befindet er sich in akuter Lebensgefahr. Die konservative Regierung betreibt eine gezielte Desinformationspolitik und verweigert Zugeständnisse. Doch es gibt massiven Widerstand. Tausende gehen dort aktuell jeden Tag auf die Straße in Solidarität mit dem hungerstreikenden Gefangenen, aber auch gegen die Einführung von Polizeiwachen an den Universitäten und die gesamte repressive Situation. Geflüchtete demonstrieren außerdem für ihre elementarsten Rechte. Demonstrieren ist aber eigentlich gerade verboten, im Rahmen der geltenden Corona-Bestimmungen. Eine No-Border-Aktivistin berichtet unseren Kollegen von Radio Dreieckland.
Wir sind hergekommen, um Hilfsorganisationen, die Geflüchtete helfen, zu unterstützen, und sind hier sau viele Leute auf der Straße. Und es hat sich aber in den letzten Wochen so entwickelt, dass die Situation immer schräger wurde, dass die Regierung sich von ihrer faschistischen Seite zeigt. Seit fast zwei Wochen ist hier jeden Tag eine Demonstration, und die sind teilweise riesig, auch bis zu 10.000 Leuten. Hier wird ein politischer Gefangene gerade, also nach europäischem Recht, tatsächlich gefoltert und zwangsernährt. Der ist im Hungerstreik, und um für bessere Haftbedingungen zu kämpfen. Der ist seit fast zwei Monaten jetzt schon im Hungerstreik. Und dafür gehen sehr viele Leute hier auf die Straße. Aber an vielen Ecken und Enden wird demonstriert. Die Unis demonstrieren, dass keine Polizeiwachen auf den Unigeländen entstehen. Und ja, die Migrations- Politik wird auch immer heftiger. Die Leute werden aus Camps geschmissen und aus Unterbringungen und landen auf der Straße. Und es sind auch viele Familien mit Kindern. Und irgendwie kommt hier gerade total viel zusammen.
Du hast Dimitris Kufontinas angesprochen, der mit so einer militanten Stadtguerilla bis zu den 2000ern gekämpft hat und jetzt so als politischer Gefangener in Griechenland im Knast ist. Dann das Universitätsasyl, das unter der rechten Regierung schon 2019 abgeschafft wurde, aber jetzt auch quasi durch Wachen auf den Campusen gebrochen werden soll. Und dazu noch eine Migrationspolitik, die irgendwie auch unterirdisch ist. So. Wie bewegt ihr euch denn so in dem Kontext? Oder was ist so eure Wahrnehmung, wie es den Leuten geht, wie so die Stimmung ist?
Ich finde die Stimmung hier gerade bei allen als sehr angespannt. Und zwar wirklich, also bei den Migrantinnen, die ich treffe, die auf der Straße sind, die sind sehr aufgeregt, weil die Polizeipräsenz sehr hoch ist. Die Bullen sind auch alle super nervös und führen wahllos Kontrollen auf der Straße durch. Also wir laufen einfach nur auf der Straße und es wird uns gleich gedroht damit, dass sie uns mit auf die Wache nehmen. Und es ist eine sehr angespannte Stimmung, habe ich das Gefühl, in jeder Hinsicht.
Das Ganze findet ja jetzt auch noch so vor so Lockdown-Bestimmungen statt, dass eigentlich quasi nur mit triftigem Grund auf die Straße gegangen werden darf. Stimmt es, dass quasi der Passus anderen Menschen helfen gestrichen wurde? Habe ich das richtig mitgekriegt?
Ja, ich konnte leider das griechische Formular nicht lesen, aber soweit ich jetzt aus mehreren Informationsquellen das herausgefunden habe, ist das tatsächlich so, weil viele Demonstrantinnen das angekreuzt haben, wenn sie auf Demos gegangen sind, weil sie ja den gefolterten Kufontinas unterstützen und einem Menschen in der Not helfen wollen, wurde das wohl gestrichen. Und gleichzeitig muss man aber auch sagen, diese Papiere, die man da mitnehmen kann, sind auch jetzt, also eigentlich interessieren sich die Bullen dafür auch nicht großartig. Die sagen einfach, du hattest keins dabei und drücken jeder Person 300 € Strafe auf, egal ob du das richtig gemacht hast oder nicht. Und diese 300 € Strafe summieren sich innerhalb von kürzester Zeit wirklich ins Unermessliche. Also das wird stark genutzt einfach vom Staat, um Strafen zu verteilen und und Repressionen auszuüben. Und auch die Leute, die auf der Straße sind, die Migrantinnen, mit denen wir zu tun haben, haben wirklich viel Angst. Also die Polizeipräsenz ist schon erschreckend.
Griechenland ist jetzt in der EU das Land mit den höchsten Ausgaben für Polizei und Militär. Das schlägt ja genau in diese Kerbe. Und aber auch gleichzeitig das Land, das die geringsten Ausgaben für das Sozialwesen tätigt, auch mit den starken Sparmaßnahmen der letzten Jahre. Wie ist so die Perspektive? Also was wird geungt? Was wird weiter passieren jetzt in diesem zweiten Corona-Jahr?
Ja, sehr schwierige Frage, beziehungsweise auch gerade sehr spannend. Also wir sitzen auch hier und fragen uns, wie soll das weitergehen? Was passiert mit den Leuten, die auf der Straße sind, die keine Hilfe mehr bekommen, weil die Polizeipräsenz so hoch ist? Und was passiert mit den Leuten, die alle aus den Camps rausgeschmissen werden, irgendwo sind? Also es ist auch so völlig unklar, wo die alle landen. Ich glaube, teilweise tatsächlich in Knästen. Und was passiert auch mit dieser ganzen Regierungssituation? Also ich treffe auch alte Damen an der Bushaltestelle, die sagen, ja, die versuchen mir als Touristin die Situation zu erklären und sagen, wir hatten einfach seit Jahren nicht mehr so eine faschistische Regierung und deswegen knallt hier so viel und deswegen läuft hier gefühlt ständig durch irgendwelche Tränengasbomben, die plötzlich sonst wohin fallen. Und ich glaube, die Leute selber hier fragen sich das auch, wo das hinführen wird. Die Demonstrationen werden immer größer und immer heftiger und die Polizeigewalt aber auch. Und ich glaube auch ein bisschen, dass wenn Europa weiter so nichts tut oder beziehungsweise das auch noch unterstützt, mit unglaublich viel Geld für Grenzsicherung oder neue Gesetze für Deutschland entwirft. Das ist jetzt gerade in der Diskussion, dass Menschen, die schon in Griechenland Asyl beantragt haben, nicht mal mehr reisen dürfen. Das heißt, eigentlich haben die Reisefreiheit in Europa und nicht mal mehr nach Deutschland für ihre offiziell genehmigten 90 Tage im Jahr, dass sie das nicht mal mehr tun dürfen. Also ich habe das Gefühl, dass Europa total mitzieht in dieser Politik, die Griechenland gerade fährt und die immer faschistischer wird. Und ich befürchte, wenn die Griechinnen hier mit dieser Situation allein gelassen werden, wird es echt schwierig, obwohl es massiven Widerstand aus der Bevölkerung gibt und massive Unterstützung auch für die Geflüchteten, aber die Staatsmacht ist schon sehr groß.
Ja, ich denke, ein wichtiger Faktor ist, darüber zu reden und dass wir uns auch aus der Festung damit solidarisieren mit den Menschen an den Rändern. Und jetzt ist am kommenden Wochenende jährt sich auch der faschistische Übergriff am Fluss Evros an der türkisch-griechischen Grenze letztes Jahr, bei dem es auch mal zumindest einen Toten gab, von dem ich jetzt weiß. Ist da was geplant fürs Wochenende?
Ich habe tatsächlich noch nichts davon mitbekommen. Aber ich habe gerade das Gefühl, dass die Demonstrationen bilden sich aus verschiedensten Gruppen mit vielen Anliegen und vereinen sich in einer großen Demonstration hier aktuell. Also die Studierenden, auch Migrantinnen, soweit sie das können, vor allem am Frauenkampftag war das sehr präsent, dass viele Gruppen gemischt waren und die sich aber alle zusammentun und gegen den Staat demonstrieren. Also das sehe ich gerade sehr, sehr positiv. Es sind wirklich alle möglichen Leute mit dabei. Deswegen gehe ich stark davon aus, dass es auch am Wochenende es wieder eine große Demonstration geben wird und dazu aufgerufen wird. Aber ja, wie du sagst, ich habe das Gefühl, die Öffentlichkeit wird momentan und tatsächlich leider auch in ganz Europa nur damit erreicht, dass Leute Aktionen machen, auf die Straße gehen und irgendwie versuchen, Aufmerksamkeit für das Thema zu bekommen, weil die Mainstream-Medien da sehr hinterm Berg mithalten und in Griechenland sogar die Pressefreiheit massiv eingeschränkt wird, die Presse mit Wasserwerfern angegriffen wird und mit Bullengewalt zu tun hat. Und dass es fast nur noch aus selbstorganisierten Aktionen heraus funktioniert, in der Öffentlichkeit zu erreichen.
Ich danke dir auf jeden Fall für deine Einschätzung der Lage. Und wolltest du noch was loswerden?
Na, vielen Dank, dass du darüber berichtest. Ich glaube, Berichterstattung ist gerade extrem wichtig in der Situation und eine Solidarität zu organisieren und eine Wachsamkeit für was gerade in Europa und auch stark in Griechenland passiert.
Soweit eine Athener No-Border-Aktivistin über die aktuellen Demonstrationen in Athen und deren Auslöser. Das war ein Beitrag unserer Kolleginnen und Kollegen vom Freiburger Radio Dreiecksland.
Lora München, die lange Nacht für Kopf und Bauch. Unsere Vorschau auf das Programm von morgen.
Ab 16 Uhr beginnen wir mit Swing In. Diesmal sind wir zu Besuch im Jazzbiotop Österreich. Feinster Swing von einst und auch von vorgestern. Und danach eine Live-Übertragung aus dem Trianon Ballroom direkt aus dem Jahr 1937. Das heißt sicher Ball. Ballraum, Ballhaus. Ballsaal, jetzt Trianon Ballsaal. Ab 17 Uhr hören Sie Informe Hispania, das Thema diesmal Welttag der Poesie. Einige der wichtigsten Poetinnen und Poeten der spanischsprachigen Welt. Sie alle lebten zwischen verschiedenen Ländern und Kulturen. Wir hören Verse von ihnen in der Stimme ihrer Musiker und Musikerinnen und zum Teil auch in der eigenen Stimme. Um 18 Uhr folgt das Lora-Magazin, wie immer mit aktuellen Themen und Meinungen. Unter anderem geht es um die 370 Straßennamen in München, mit denen noch immer Antisemiten, Kolonialverbrecher, Nazis etc. geehrt werden. Und wir schauen auf den Zustand bayerischer Atomkraftwerke. Ab 19 Uhr sendet Fremde Heimat. Von 20 bis 21 Uhr sind dann unsere Kollegen von den freien Radios on Air. Radio Apropos, ab 21 Uhr hören Sie unsere französische Redaktion. Nach den Spätnachrichten um 22 Uhr gibt es die Musical Dreams und nach den Spätnachrichten um 23 Uhr beschließt das Lauschlabor mit Rock'n'Roll das LoRa-Programm vom Dienstag.
Lora München ist Ihr freies Radio auf der 92.4. Parteilos und ohne kommerzielle Interessen. Kritische Öffentlichkeit zu schaffen ist unser Anspruch. Unser Ziel, Alternativen zum Mainstream ein Forum zu bieten. Und dazu brauchen wir nicht nur Hörer, sondern auch Ihre finanzielle Unterstützung. Spenden Sie uns oder werden Sie Mitglied im Lora Förderverein für nur 60 Euro im Jahr, damit wir auch in Zukunft unabhängig senden können. Informationen und Beitrittsformulare im Internet unter www.lora924.de oder rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 089 480 2851. www.lora924.de oder 089 480 2851. Wir schicken Ihnen gerne Informationsmaterial zu.
Den Internationalen Weltfrauentag haben wir bei LoRa am 8. März ausgiebig gewürdigt. Mit einer ganzen Palette von Sendungen, die ausschließlich von Frauen gemacht worden waren, von 16 Uhr bis zum Sendeschluss. Aber daneben gab es ja noch andere Veranstaltungen, zum Beispiel die große Demo durch München, auf der auch viele interessante Redebeiträge zu hören waren. Und um diese Kundgebung geht's heute. Die Stimmung war richtig gut. Wir konnten ja von unserem Studiofenster aus die Demo beobachten. Es wurden von beiden Seiten aus sehr heftig gewunken. Der Frauentag ist bei uns trotz diverser Versuche noch nicht zum echten Feiertag geworden. Aber es soll ja auch ein kämpferischer Tag sein und bleiben.
Kolleginnen, der Internationale Frauentag hat eine lange Tradition. Er geht auf die Arbeiterinnenbewegung von Mitte des 19. bis zum 20. Jahrhundert zurück. Erste entscheidende Momente waren Demonstrationen und Streiks von Textilarbeiterinnen in den USA 1858. Seit Beginn der Industrialisierung stieg der Anteil der Fabrikarbeiterinnen. Sie verdienten für die gleiche Arbeit nur einen Bruchteil des Lohnes der Männer. Sie streikten mehrfach für höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen, für kürzere Arbeitszeiten und gegen unzumutbare Wohn- und Lebensbedingungen und wehrten sich damit gegen Ungerechtigkeit und Diskriminierung. 1909 streikten 20.000 Näherinnen in New York. Tausende wurden verhaftet, doch die Unternehmer mussten ihren Forderungen nach zweimonatigem entschlossenen Streik nachgeben. 1910 beschloss die zweite internationale sozialistische Frauenkonferenz auf Initiative der deutschen Sozialistin Clara Zetkin in Kopenhagen die Einführung des jährlichen Internationalen Frauentages. Der erste Internationale Frauentag fand am 19. März 1911 statt. Die politische Forderung waren aktives und passives Wahlrecht für Frauen. Mehr als 1 Million Frauen waren auf der Straße. Einige Jahre später schlossen sie sich zusammen im Kampf gegen den Ersten Weltkrieg. Und heute, wir sehen doch schon aus der Geschichte, geschenkt wird uns nichts. Und wenn wir weiter so brav bleiben, dann werden wir auch weiter nach und nach jedes erkämpfte Recht verlieren. Die Corona-Krise hat es noch einmal deutlich gezeigt. Wir Frauen mussten mehrheitlich den Laden am Laufen halten. Wir in den Krankenhäusern, Pflegeheimen, in den Kinderbetreuungseinrichtungen und im Handel mussten in den 2 Corona-Wellen oft ohne ausreichenden Schutz dafür in 12-Stunden-Schichten schuften. Und es sind nun mal die mehrheitlich Frauen, die in diesen Branchen arbeiten. Dafür wurden wir beklatscht und gelobt, aber das Geld, das stecken die anderen ein. Entlassen werden jetzt bei H&M vorrangig die Teilzeitkräfte, also vorrangig wieder die Frauen. Am härtesten von Kurzarbeit betroffen sind ebenfalls die Frauen, die aufgrund von Familienverpflichtungen vorher schon in Teilzeit gearbeitet haben. Und was wollen wir Frauen eigentlich? Equal Pay. Ja, natürlich. Aber ich möchte nicht die Ausbeutergehälter meiner Chefs auf Kosten derer, die wenig verdienen. Nein, ich will einen Lohn, der den Wert meiner Arbeit widerspiegelt. Egal ob Mann oder Frau. Ich will die Aufwertung der sogenannten Frauenberufe. Und zwar die konkrete, nicht die ideelle. Denn vom Beifall und Sonntagsreden kann ich meine Miete nicht bezahlen. Wenn wir aber alle nach Tarifverträgen arbeiten, die den Namen Tarifvertrag auch wirklich verdienen, Tarifvertrag, dann haben wir Equal Pay. Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ja, aber nicht durch das Recht auf Teilzeitarbeit. Ich will Zeit für meine Familie und mit meiner Familie. Und das geht nur, indem wir endlich für einen 7-Stunden-Tag oder auch einen 6-Stunden-Tag bei vollem Lohnausgleich kämpfen. Denn Vereinbarkeit von Familie und Beruf heißt doch momentan, wie schaffen wir Frauen, Haushalt, Kinder und pflegebedürftige Eltern unter einen Hut zu bringen. Nein, das ist nicht das, was ich darunter verstehe, sondern wie bekommen wir mehr Qualitätszeit mit unseren Familien? Den gesetzlichen 8-Stunden-Tag gibt es seit 1918. Das sind jetzt über 100 Jahre. Meint ihr nicht, dass es langsam Zeit wird, das zu ändern? Und mehr Qualitätszeit für Familie und Freunde wird uns auch nicht durch das Homeoffice erfüllt. Denn was bedeutet denn dieses neue Wunderwerk, das uns die Vereinbarkeit von Familie und Beruf vorgaukelt? Auch nichts anderes, als dass wir zu Hause bleiben und am besten kombinieren wir Homeoffice mit Homeschooling und Homewashing und Homecooking und Homecleaning und Homenursing. Denn wenn die Kinder krank sind, dann lässt sich das alles wunderbar vereinbaren. Wir werden tagsüber die Quellen den Kinder betreuen und uns abends an den Laptop setzen. Kein Kindergartenplatz, kein Problem. Homeoffice macht's möglich. Der Staat kann sich noch weiter aus der Verantwortung ziehen. Denn warum teure Kindergarten, Gärten und Tagesschulen bauen, wenn es auch anders geht? Mir wird dabei Himmelangst. Denn Homeoffice heißt nichts anderes als Heimarbeit, zurück an den Herd. Das, liebe Frauen, ist die Übersetzung. Und seit Corona bewegen wir uns immer mehr in Richtung Küche. Nein, ich möchte, dass meine Kinder gut betreut sind, wenn ich arbeite. Dazu braucht es gut ausgebildete und gut bezahlte ErzieherInnen in gut ausgestatteten Einrichtungen, und zwar kostenfrei. Ich möchte, dass meine Eltern gut betreut sind, wenn sie sich nicht mehr versorgen können. Dazu braucht es gut ausgebildete und vor allem gut bezahlte AltenpflegerInnen, die auch Zeit haben, das umzusetzen, was sie einmal gelernt haben. Mehr als trocken, sauber, satt. Ich möchte eine gute Versorgung in den Krankenhäusern. Dazu braucht es gut ausgebildete und gut bezahlte Krankenhausbeschäftigte. Ich möchte, dass meine Steuergelder endlich für besseres Leben ausgegeben werden und nicht den reichen Männern in den Rachen geworfen werden. Kolleginnen, das alles brauchen wir noch viel mehr. Aber, und damit verweise ich auf den Anfang meiner Rede, niemand wird es uns schenken, die Geschichte zeigt es. Wir Frauen müssen auf die Barrikaden, wenn wir ein wirklich gleichberechtigtes, gutes Leben haben wollen. Und genau deswegen will ich nicht dafür kämpfen, dass der 8. März ein Feiertag wird. Mit Feiertagsreden. Nein, liebe Frauen, lasst uns den 8. März endlich zu dem machen, wofür er geschaffen wurde. Lasst ihn uns zu einem Streiktag machen, denn nur dann, wenn wir wieder lernen, für unsere Rechte zu kämpfen, werden wir auch etwas erreichen. In diesem Sinne.
Wir sind Juna Menos, München. Wir sind eine kleine, aber feine feministische Kollektive. Spanisch sprechen, Deutsch sprechen, was auch immer. Dieser Song wurde von der Mexikanerin Vivi Quintana zum Gedenken an den Internationalen Frauentag 2020 komponiert. Als sie schrieb, erinnerte sie sich an die Freundin auf der Uni, die ermordet wurde. Canción sin miedo, Gesang ohne Angst, spiegelt den Überdruss an der Gewalt gegen Frauen und die Straflosigkeit, mit dem der Verbrecher unbestraft bleiben. Angesichts der mangelnden Reaktion der Behörden haben wir uns Frauen als Aufgabe gemacht, Gerechtigkeit zu fördern und Frauenmörder für ihre Taten verantwortlich zu machen. Wir sind keine professionelle Sängerinnen, tut mir leid. Wir singen aus dem Herzen, um uns zu erinnern und um Gerechtigkeit zu bitten für die, die nicht mehr da sind. Für die, die verschwunden sind. Nicht nur in Lateinamerika, auch in Deutschland, in Europa und in der ganzen Welt. Nicht eine Frau weniger.
Wussten Sie, dass der Internationale Frauentag inzwischen in 26 Ländern ein richtiger Feiertag ist? Ich wüsste so gerne, wie dieser Tag dort gefeiert wird. Hier gab es trotz des kalten Wetters eine erstaunlich lange Demonstration und es war auch richtig laut. Und zwischendrin fanden auch Reden statt. Kurz, es war ein rundum gelungener Tag.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende des heutigen LoRa-Magazins angelangt. Jetzt um 19 Uhr geht es weiter mit Philosophie aktuell. Dann 20 bis 21 Uhr hören Sie im Nord-Süd-Forum Beiträge zu FIAN und deren weltweiten Engagement an den Beispielen Guinea, Kambodscha, Brasilien und Uganda. Es folgt um 21 Uhr Berna Meyer-Kurdi, die deutsch-kurdische Redaktion. Anschließend hören Sie Blickpunkt Balkan mit Beiträgen aus Südosteuropa. Und nach den Spätnachrichten um 22 Uhr beschließt der Folk-Weltmix das LoRa-Programm vom heutigen Montag. An der Technik begleitet sie auch noch für die weiteren Stunden Clemens Koller. Verantwortlich für die Sendung war Walter Heindl. Am Mikrofon verabschieden sich Viktor Feldmann und Tina Baginski. Und wir wünschen Ihnen weiterhin einen interessanten Montagabend bei LoRa. Bleiben Sie dran.
Programmhinweise.